Danke auch einfach für das Geld, das hier in der Kollekte zusammengekommen ist. Danke für die Hände, die es gegeben haben. Ja, als Einstieg in die Predigt möchte ich euch gerne so ein kleines bisschen reinnehmen in meine kleine Welt. Ich bin ja Ende April 40 geworden und irgendjemand hat mich in dem Zuge mal so gefragt, so, und was macht es jetzt mit dir, dass du 40 bist? Und also erstmal gar nicht so schrecklich viel, aber was ich so gemerkt habe, ist so eine Sache, es hat wirklich ein Stück weit so meine eigene Perspektive auf mein Leben nochmal verändert. Im Prinzip bin ich so gut 30 Jahre durch mein Leben gegangen, so mit dieser Sicht, dass ich gesagt habe, naja, also eigentlich liegt ja mein ganzes Leben noch vor mir. Und irgendwie so im Zuge meines 40. ist mir deutlich geworden, so, naja, also klar, das Leben ist noch nicht vorbei, auch wenn einem das mit 20 so vorkam, aber klar ist da noch viel vor mir, aber wenn man es vielleicht mal mit einem Roman vergleicht, wird einem schon noch mal bewusst, wenn auf einmal so die 4 dort auftaucht, das ist jetzt irgendwo nicht mehr, das ist die Drittel des Buchs und da bin ich mal total gespannt, wie sich das alles entwickelt, sondern statistisch gesehen bist du einfach so richtig mittendrin. Das ist der Roman deines Lebens. Und manche Leute kommen dann irgendwie so an den Punkt, dass sie wirklich so eine Midlife-Krise entwickeln und die müssen dann, keine Ahnung, sich einen Sportwagen kaufen oder was weiß ich. Einfach weil sie so merken, hey, mit 18, 19, da hatte ich vielleicht noch irgendwie große Träume und habe gesagt, hey, ich will was bewegen und jetzt bin ich 40 und ich merke auf einmal, wenn ich mein Leben heute anschaue, das wäre so für mich als 18-Jährigen irgendwie so der Inbegriff von kleinbürgerlich und angepasst gewesen. Ach, was ist aus mir geworden? Und dann kommt oft auch so die Frage auf, naja, kommt da noch irgendwo was? War's das? Ist das jetzt einfach nochmal 20, 30 Jahre Arbeit, Schlaf und Essen und dann noch vollends irgendwie sich rüberretten, bis die Kiste zuklappt? Oder kommt da noch irgendwie was? Und um so den Ausflug in meine kleine Welt abzuschließen, also ich stelle es bei mir nicht fest, dass ich irgendwie in der Gefahr stehe, in eine Midlife-Krise abzurutschen, mir geht's ganz gut damit. Aber wie gesagt, ich merke schon so, dass sich Lebensperspektive verändert und das hat mich auch so ein bisschen inspiriert, in der Predigt heute mit euch gemeinsam nachzudenken über solche Lebenssituationen, wo man so, ja, sich schon die Frage stellt, kommt da noch was oder war's das jetzt? Und ein bestimmtes Lebensalter zu erreichen, das ist ja nur eine Situation, die einen so ein Stück weit dahin bringt, solche Fragen zu stellen. Es gibt ganz viele andere Situationen, in denen einem das so gehen kann. Und manche dieser Situationen sind vielleicht sogar mit einem großen Leidensdruck verbunden. Ja, zum Beispiel, wenn man eine chronische Krankheit hat und man hat irgendwie schon unzählige Mal gebetet und andere haben gebetet und irgendwie ist trotzdem die ersehnte Heilung noch nicht eingetreten. Und irgendwann kannst du an den Punkt kommen, dass du sagst, naja, kommt da jetzt noch was? Tut sich da noch was? Oder war's das? Muss ich mich jetzt halt damit abfinden, wie es ist? Oder unerfüllter Kinderwunsch. War's das jetzt? Kommt da noch was? Langzeitarbeitslosigkeit. Leute, die lange Jahre Single sind und unglücklich damit und dann vielleicht noch in der Gemeinde umgeben von Paaren und Familien, die das Leben genießen. Kommt da noch was? War's das? Und es gibt Situationen, die sind vielleicht nicht so dramatisch, aber irgendwann ist man trotzdem so in der Gefahr, einfach auch ein Stück weit zu resignieren und zu sagen, naja, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. So vielleicht diesen einen Job, den man seit 10, 20 Jahren hat, der einfach unbefriedigend und langweilig ist, aber irgendwie, ich sehe auch keine Alternative, ich brauche das Geld, ich muss doch einen Kredit abzahlen, ich kann es nicht einfach kündigen und was ganz anderes machen. Kommt da noch irgendwas? Oder bin ich jetzt halt 20 Jahre lang jemand, der halt Aktenordner irgendwo rumsortiert und das ist jetzt die Freiheit und das Abenteuer, das ich mir als 18-Jähriger vorgestellt habe? Oder vielleicht eine Ehe, die überhaupt gar nicht katastrophal ist, aber irgendwie ist die Luft raus seit Jahren, man lebt so nebeneinander her. Kommt da noch was? Oder war's das? Oder auch einfach im Glaubensleben, wenn sich Glauben immer mehr so anfühlt wie Routine, vielleicht an manchen Punkten auch wie eine anstrengende Pflicht, eine lästige Pflicht und irgendwie gar nicht so wie dieses Gefühl, in Gott frei zu sein, geliebt zu sein von Gott. Kommt da nochmal was oder war es das jetzt? Ist das mein Leben mit Jesus? Und egal, ob das jetzt eine Situation ist, die sich wirklich total dramatisch anfühlt oder eine Situation, wo man in Anführungszeichen nur resigniert ist. Solche Situationen haben immer gemeinsam, dass sich das Leben irgendwie so ein Stück weit anfühlt, als ob du einfach vor einer Wand stehst und irgendwie geht's da scheinbar nicht weiter. Mindestens an diesem Punkt. Und die Bibel erzählt uns von ganz vielen Situationen, bei denen es nach menschlichem Ermessen nicht weiterging, wo man einfach sagen musste, so nach allem, was man als Mensch sagen und erkennen kann, hey, das war's, Ofen aus. Und wir lesen diese Geschichten oft im Rückblick, also natürlich nicht oft, wir lesen sie natürlich immer im Rückblick, es ist ja schon passiert, es steht in der Bibel. Und wir wissen dann, wie es weiterging und wir wissen um die Durchbrüche und wir wissen, wie Gott eingegriffen hat und dass tolle Dinge passiert sind. Aber ich will mal so ein paar von diesen Geschichten uns einfach nochmal in Erinnerung rufen und ich lade euch ein, hey, versuchen wir uns einfach mal in die Menschen reinzuversetzen, die diese Dinge damals erlebt haben. Zum Beispiel, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind und sie hatten so diese Verheißung, dass Gott ihnen ein Land geben wird, wo Milch und Honig fließen und sie gehen dahin und nach 400 Jahren Sklaverei kommt jetzt auf einmal der große Durchbruch. Und dann stehen sie dort an dem Schilfmeer und sie sehen, wie das Heer des Pharaos ranzieht, um sie einfach alle platt zu machen. Hey, was geht Menschen in diesem Moment durch den Kopf? Du kannst nicht vor, da ist das Meer und hinter dir kommt eine Riesenarmee, die dich einfach um den Kopf kürzer machen will. Und die Israeliten sagen, erzählt uns die Bibel, als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Mose jedoch warfen sich vor, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Und das ist irgendwie so förmlich greifbar, so die Angst und die Verzweiflung, die die Israeliten in dem Moment gespürt haben, dieser Start voller Verheißung und jetzt diese Sackgasse, hey, das war's. Keine Chance mehr. Wie sollen wir diesem Heer entfliehen? Wir sind ja noch nicht mal Soldaten oder irgendwas. Wir sind Sklaven, wir haben Frauen dabei, Kinder dabei. Das war's. Oder Josef, also jetzt in dem Fall nicht der Mann von Maria aus dem Neuen Testament, sondern der Josef aus dem Alten Testament. Als Teenager von Gott grandiose prophetische Träume geschenkt bekommen von Ruhm, von Macht und dann von seinen eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Und als ob das nicht reichen würde, unschuldig ins Gefängnis geworfen, Jahre im Gefängnis zugebracht. Das immer wieder erlebt, wie Menschen ihn vergessen haben. Das finde ich ganz interessant. Die Bibel schreibt, ja, und dann hat er irgendwelchen Leuten mit Gottes Hilfe was Gutes getan und sie vergaßen ihn dann. Und ich denke, was die Bibel uns sagen will, ist ja nicht irgendwie, naja, die hatten halt dort irgendwie eine Gedächtnisstörung oder so, sondern was es ja eigentlich heißt, ist, hey, das war denen halt wurscht, was aus dem Josef wird. Jahr für Jahr für Jahr. Und ich stelle mir das so vor, wie Josef in langen Nächten sich so erinnert hat an diese prophetischen Träume, die Gott ihm geschenkt hat. Aber nach menschlichem Ermessen, hey, Sackgasse, das war's. Wie willst du aus dieser Position nochmal zu Ruhm kommen, zu Ehre, zu Macht kommen? Sackgasse. Oder natürlich das Paradebeispiel aus dem Neuen Testament, die Jünger am Karsamstag. Hey, dieser Mann, dem du jahrelang nachgefolgt bist, von dem du felsenfest überzeugt warst, das ist der Sohn Gottes und jetzt bricht alles an, wovon die Propheten seit vielen Jahrhunderten schreiben und dann ist der Mann tot. Und das ist nicht so wie irgendwie bei Fernsehserien, ja, so bei Game of Thrones, wo du dann da sitzt und hoffst, naja, vielleicht bewegt er sich dann auf einmal und wir stellen fest, der war nur bewusstlos oder so. Nee, die Römer haben dem eine Lanze in die Seite gejagt, um sicherzugehen, dass der wirklich aber komplett tot ist. Das war's. Keine Chance. Was soll da noch kommen? Und das Interessante ist, wenn du dir so all diese biblischen Helden anguckst, dann stellst du fest, da ist eigentlich kaum irgendeiner dabei, der nicht in irgendeiner Form mindestens einmal seinen persönlichen Kasamstag erlebt hat. Manchmal war das ein kurzer Moment voller Dramatik. Manchmal war das eine Durststrecke, die über Jahre und Jahrzehnte ging. Ja, ich denke an David, der jahrelang vor Saul fliehen musste, bevor er dann wirklich König geworden ist. An Elia, der in der Wüste ja modern gesprochen eine Depression erlebt hat und eigentlich nur noch sterben wollte. Ich denke an Abraham und Sarah, die von Gott diese Zusage bekommen haben, eure Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne, obwohl sie menschlich viel zu alt waren. Und dann war das aber nicht so wie bei Maria im Neuen Testament, dass der Engel kommt und diese Zusage macht und auf einmal ist die Maria auch schon schwanger. Da geht noch ganz schön Zeit ins Land, bevor dieser Isaak wirklich geboren wird. Und ich kann mir schon vorstellen, wir lesen das ja auch von Sarah, sie hat erstmal drüber gelacht und hat gesagt, ja klar, werde ich in meinem Alter noch schwanger. Diese Momente des Zweifels, hey, das ist doch menschlich gesehen völlig für die Tonne, was soll da noch kommen? Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 4, folgendes über Abraham. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Doch diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham. Sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten, denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten aufgeweckt hat. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Wie können wir als Nachfolger von Jesus damit umgehen, wenn wir uns in Lebenssituationen wiederfinden, die sich so richtig anfühlen wie Sackgasse? Wo du sagst, hey, menschlich gesehen, was soll da noch kommen? Das war's doch, da gibt's doch nichts mehr, was sich irgendwie verändern kann. Kommt da noch was oder war's das? Wenn du gerade aktuell in so einer Lebenssituation bist, wo dir das so geht, dann ist es möglicherweise so, dass diese Paulusstelle, wo er alle diese Dinge über Abraham schreibt, für dich eigentlich eher ganz schön herausfordernd ist, als jetzt in irgendeiner Form tröstlich und aufbauend. Paulus schreibt hier, ja, über Abraham, sein Glaube blieb unerschüttert und er zweifelte nicht und er war vollkommen überzeugt. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, hey, das ist echt schön für Abraham. Hey, Respekt, dass ihm das in dem Moment so gegangen ist. Aber irgendwie, ja, wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, wenn ich so über die Situation nachdenke und wenn ich dann so meine Worst-Case-Szenarien im Kopf wälze, ja, dann fühlt sich das einfach an, wie wenn du vor der Wand stehst und irgendwie geht's da nicht weiter. Und dann kann ich einfach beim besten Willen nicht vor mir sagen, dass mein Glaube unerschüttert ist und dass ich keinen Zweifel habe und hey, alles super. Und vielleicht kennst du dann sogar noch Leute, die zu dir herkommen und sagen, hey, das darf aber nicht sein, dass dir das so geht, weil wir sind doch durch den Glauben gerecht erklärt. Am besten noch in der Kombination so, hey, na, wenn du das nicht glaubst, dann, naja, mei, dann bist du auch selber schuld, wenn du diesen Durchbruch nicht erlebst. Wir müssen uns echt davor hüten, solche Statements zu machen. Weil so ein Stück weit ist es wie, bei jemandem nachzutreten, der eh schon am Boden liegt. Und es entspricht auch eigentlich nicht dem, was Paulus an dieser Stelle über Abraham sagt. Zum einen hast du das einfach überhaupt gar nicht in der Hand, ob in irgendeiner Situation bei dir Zweifel aufkommen oder nicht. Ich meine, du hast die Möglichkeit für dich zu entscheiden, wie du mit Zweifeln umgehst in deinem Leben bis zu einem Punkt. Aber du kannst eigentlich nicht machen durch eine Entscheidung, ob irgendwo sich Zweifel bei dir einschleicht oder ob das nicht so ist. Du kannst nur entscheiden, wie du damit umgehst. Und wenn allein schon die Tatsache, dass irgendwo Zweifel da ist, für Gott die alleinige Grundlage wäre, zu entscheiden, ob du den Durchbruch in deinem Leben verdient hast, ob du es verdient hast, gerecht gesprochen zu werden, also sprich, ob du in den Himmel kommst, das ist ja damit gemeint. Wie grausam und willkürlich wäre das eigentlich. Und zum anderen ist eben leider auch ein Teil der Wahrheit, dass unerschütterlicher Glaube keine Garantie dafür ist, den Durchbruch zu erleben. Ich würde euch jetzt am liebsten sagen, hey, es ist wirklich so, wenn du immer nur am Glauben festhältst, dann wirst du erleben, wie alles wahr wird, was du dir wünschst und alles weggeht, worunter du leidest. Aber Paulus selber hat es auch anders erlebt. Paulus schreibt in 2. Korintherbrief 12, damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Und es gibt in den Kommentaren ganz viel Spekulation drüber, wovon Paulus hier spricht, wenn er von diesem Dorn in seinem Fleisch redet. Unterm Strich ist es so, wir wissen es einfach nicht genau. Was wir wissen ist, es muss irgendwas gewesen sein im Leben von Paulus, worunter er wirklich gelitten hat. Und Paulus schreibt weiter, 3-mal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und Paulus sagt, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wenn Paulus hier schreibt, er hat 3-mal gebetet, dann können wir, glaube ich, ruhig unterstellen, das meint jetzt nicht, er hat halt im Rahmen seiner stillen Zeit das auch 3-mal angesprochen im Laufe der Jahre, sondern wir können davon ausgehen, das ist wirklich, das war ein echtes Ringen, wahrscheinlich inklusive Fasten und das volle Programm und alles, was du halt tun kannst. Und er hat diesen Durchbruch einfach nicht erlebt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und ich vermute mal, wir kennen alle irgendwelche Leute, die ja trotz unzähligen Gebeten, trotz großem Glauben und eben allem, was du tun kannst, jung gestorben sind oder die kinderlos geblieben sind oder Ehen, die zerbrochen sind oder was es sonst für Situationen gibt, wo eben der erhoffte, ersehnte Durchbruch nicht passiert ist. Paulus geht es bei dieser Stelle, wo er all diese Dinge über Abraham schreibt, eigentlich um was anderes als um diese Frage nach Zweifel. Ich meine, klar, er sagt, Abraham ist ein Vorbild durch seinen unerschütterlichen Glauben, wie er an diesen Verheißungen festgehalten hat, gegen jede menschliche Vernunft eigentlich. Und natürlich, ich strecke mich aus nach diesem Glauben. Ich wünsche mir für mich selber, dass ich so einen Glauben habe, dass ich festhalte, wenn ich von Gott was gehört habe, selbst wenn alle Umstände dieser Welt dagegen sprechen. Aber für uns als Nachfolger für Jesus, für die Frage, hey, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt wirklich so in so einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, hey, ich stehe hier einfach an der Wand. Hier geht's irgendwie nicht weiter. Ich sehe nicht, wie es weitergehen kann. Ist eigentlich der entscheidende Satz im Vers 24 hier, also das ist Römer 4, Vers 24. Und Paulus schreibt dort, Gott wird uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Worum es hier eigentlich geht, ist, diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich halte an Gott fest. Selbst wenn ich merke, ich habe dort irgendwelche Zweifel, ich bin ratlos, es gibt Dinge, ich habe keine Antwort drauf. Ich fühle mich vielleicht in dieser Situation überhaupt nicht heilig oder vorbildlich oder irgendwas. aber ich halte an Gott fest. Und selbst wenn ich merke, hey, meine Welt bricht zusammen, vielleicht bin ich richtig zornig auf Gott, vielleicht habe ich das Empfinden, Gott, warum lässt du mich so im Stich? Aber ich will an Gott festhalten. Und das ist es eigentlich im Grunde, worum es hier geht. Gott erklärt uns für gerecht, wenn wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Und wie gesagt, ein Teil der Wahrheit ist eben tatsächlich, dass es Menschen gibt, die in bestimmten Situationen so einen Durchbruch nicht erlebt haben, obwohl sie wirklich an Gott festgehalten haben. Gott mutet uns das manchmal zu, dass wir durch solche Dinge durch müssen. Und wir haben nicht immer eine Antwort drauf, warum das so ist. Paulus hat für sich eine Antwort gefunden und er hat gesagt, hey, ich bin versöhnt. Und es gibt immer wieder Menschen, die in diesem Leben die Antwort nicht finden. Und sagen, ich weiß nicht, warum Gott mich dort nicht geheilt hat. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie keine Arbeit gefunden habe, keinen Partner gefunden habe, was auch immer. Also wie gesagt, es ist ein Teil der Wahrheit. Aber ebenfalls ein Teil der Wahrheit ist, dass es viele, viele Menschen gibt, die an Gott festgehalten haben und diesen Durchbruch erlebt haben. Und lasst uns nicht entmutigen dadurch, durch den einen Teil der Wahrheit, lasst uns durch den einen Teil der Wahrheit nicht so sehr entmutigen, dass wir den anderen Teil der Wahrheit nicht mehr im Blick haben. Menschen, die den Durchbruch erlebt haben, selbst in Situationen, die menschlich gesehen völlig hoffnungslos waren. Die Bibel ist voll von solchen Menschen. Die Kirchengeschichte ist voll von solchen Menschen. Wir haben Menschen hier bei uns in der Vineyard Dresden, die an Gott festgehalten haben und die diesen Durchbruch erlebt haben, der menschlich aussichtslos war. Ich erinnere mich an Leute, die hier vorne gestanden haben, die eben auch lange darauf gewartet haben auf Kinder und denen die Ärzte gesagt haben, hey, also wahrscheinlich haben sie es netter formuliert, aber die Quintessenz war, hey, das war's, ihr werdet keine Kinder haben. Und die hier vorne gestanden haben und es im Rahmen der Segnung ihres leiblichen Kindes erzählt haben. Sie haben diesen Durchbruch erlebt. Die Ärzte sagen, da kommt nichts mehr und Gott sagt, hey, da kommt noch was. Und es kam was im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist es übrigens auch so wichtig, dass wir uns das gegenseitig erzählen, was wir mit Gott erleben, weil uns das einfach diese Perspektive öffnet darauf, dass bei Gott noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist, selbst wenn die menschlichen Umstände sagen, hey, da kommt nichts mehr. Um den Bogen zu kriegen zu meinem Einstieg, den Ausflug in meine kleine Welt. Ich habe so gesagt, ich merke eigentlich bei mir nicht, dass ich jetzt irgendwie in der Gefahr stehe, hier eine große Midlife-Krise zu kriegen, weil ich jetzt halt 40 geworden bin. Aber der Grund dafür ist jetzt mit Sicherheit nicht, dass ich sage, hey, ich lebe doch genau das Leben, von dem ich mir als 18-Jähriger geträumt habe, dass es so sein würde. Es ist alles erreicht, alle Ziele sind verwirklicht, nichts ist mehr offen. Ich meine, sowohl sozusagen mein persönliches Leben als auch so in meiner Funktion als Gemeindeleiter, soweit man das irgendwie trennen kann und will, gibt's ganz viele Sachen, für die ich echt total dankbar bin. Aber es gibt auch einiges, wo ich sage, hey, da bin ich einfach am Hoffen und am Beten und wirklich am Festhalten an Gott, auch wenn ich nicht alle Antworten habe. Und ich warte einfach drauf, dass der Durchbruch kommt. So wisst ihr, wenn man einfach zum Beispiel als Gemeindeleiter so über die Jahre, 8 Jahre leiten die Christine und ich jetzt die Gemeinde, einfach so beobachtet, wie die Gemeinde langsam aber stetig kleiner wird, da hast du schon was, worüber du dir nachts auch mal Gedanken machst. Ich meine, du steckst so viel Herzblut in das Ganze rein, das kann gar nicht anders sein. Ich meine, wenn das für dich nur ein Job ist, dann machst du den nicht lang. Und zugleich merke ich aber, ich habe eine tiefe und ehrliche Überzeugung, dass bei Gott nicht der Punkt da ist, wo er sagt, hey, da kommt nichts mehr. Gott sagt, da kommt noch was. Vielleicht nicht in der exakten Form, wie ich das irgendwie hoffe und bete, aber hey, da kommt noch was. Und wie ihr wisst, sind wir zum Beispiel ja gerade als Leitungsteam auch in diesem Visionsfindungsprozess. Wir wollen einfach gucken, Gott, was hast du in der Gemeinde vor? Und das ist meine Hoffnung und mein Gebet. Hey, Gott, schenk, dass es was ist, was uns wieder, ja, so eine Aufbruchsstimmung schenkt, wirklich so eine Begeisterung für Gemeinde. Und ich weiß, wir haben manches versucht und das hat irgendwie auch nicht den großen Durchbruch gebracht. Aber ich bin überzeugt, hey, wir müssen das gar nicht reißen, sondern das ist was, was Gott schenkt. Und Gott sagt, hey, da kommt noch was. Und genau das Gleiche gilt auch für unser ganz persönliches Leben, für mich, für dich. Und bei Gott hat noch nicht mal der Tod das letzte Wort. Da kommt noch was. Und mir ist bewusst, wenn ich das so sage, wenn du in einer Lebenssituation bist, wo du sagst, hey, das ist echt herausfordernd, ich bin echt verzweifelt, weil du halt eben, wie gesagt, zum Beispiel eine schlimme Krankheit hast und Gott schenkt da keine Heilung oder so, dann ist so dieser Hinweis, naja, weißt du, aber im Himmel wird es dann alles toll, das klingt dann so wie der billigste Trost der Welt. Und sind wir mal ehrlich, die Kirche, ja, und da nehme ich jetzt uns mit rein, das ist kein Landeskirchenbashing, die Kirche hat es jahrhundertelang auch genau auf die Art und Weise missbraucht. Hey, lieber Bauer, finde dich damit ab, dass du ausgebeutet und unterdrückt und geknechtet bist, weil im Himmel wird es dann toll. Das passt schon, Gott will das so. Aber wie gesagt, das ist nicht der Punkt, das irgendwie als billigen Trost zu nehmen. Und ich weiß selber, in unserem eigenen Leben, wenn du so den Wunsch nach Kindern hast und der Wunsch erfüllt sich nicht, dann ist so dieser Hinweis, dass im Himmel dann schon alles super wird, das tröstet dich relativ wenig in diesem Schmerz. Das ist schön zu wissen, aber in dieser Situation ist es nicht so, dass ich sage, auf einmal ist alles super. Der springende Punkt ist, bei Gott ist immer Hoffnung. Es gibt keine Situation, wo bei Gott keine Hoffnung ist. Und selbst wenn der absolute Worst Case eintritt, wenn dann ein Arzt zu dir herkommt und sagt, also passen Sie auf, Sie haben noch eine Woche zu leben, und es stellt sich raus, der Arzt hatte recht, dann kannst du trotzdem die Gewissheit haben, hey, da kommt noch was. Trotz Zweifel, trotz Angst, trotz irgendwelcher Antworten, die wir nicht haben, bei Gott ist immer Hoffnung in diesem Leben und in der Welt, die kommt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du gerade sagst, ich bin in so einer Situation, wo ich einfach mehr Fragen als Antworten habe, wo es irgendwie nicht weiterzugehen scheint, wo ich auch merke, da ist echt irgendwo auch ein Stück Zweifel da, habe ich das richtig gehört von Gott? Liebt Gott mich überhaupt? Bin ich gesegnet? Bin ich gesehen von Gott? Ich will dich ermutigen, geh den Schritt und halte an Gott fest. Das ist eigentlich letztlich alles, was du tun kannst, und das ist alles, was du tun musst. Und wir werden ja jetzt auch im Anschluss die Segnungszeit haben, beziehungsweise ich leite da gerade so fließend dahin über. Michael hat das eingangs gesagt. Ich möchte dich da einfach einladen, wenn dir das so geht, dann einfach auch das wirklich nochmal vor Gott hinzubringen. Ich würde schon mal die Band mit nach vorne bitten und bei der Gelegenheit vielleicht die bitten, die offenen Fenster zu schließen, soweit welche offen sind. Hinten zum Beispiel ist eins offen.